Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit der Jurorin und Literaturkritikerin Silvia Schwab, den besten 7 Büchern im Monat April, der besten Liste des Deutschlandfunk, und mit Ute Wegmann. Es geht in unseren Büchern heute mehrfach um nichts Geringeres als das Leben und den Tod, den Anfang und das Ende. Aber auch um einen Wettbewerb und gelbe Kekse, um gigantische Dinge und darum, seinen Platz auf dieser Welt zu finden. Silvia Schwab, dann gehen wir doch gleich mal 4,4 Milliarden Jahre zurück. In unserem ersten Buch, einem Sachbuch, geht es um die Entstehung der Erde, ihre lange Geschichte bis zur Entstehung der, ich zitiere, Lebensform Mensch. Aina Bestar, eine mallorquinische, in Barcelona lebende Künstlerin, hat dieses Buch gestaltet. Dabei hat sie sich an einer Ausstellung im Naturkundemuseum in Barcelona orientiert, die den Titel trägt »Planeta Vida«. Lebensplanet. In 10 Kapiteln führt sie uns von der geologischen Geschichte über die Entstehung der Erde, der Entwicklung des ersten Lebens durch Eiszeiten ins Reich der Säugetiere. Wie macht Aina Bestar das, Silvia Schwab?
Ja, ich finde, der Untertitel von diesem wunderbaren Bilderbuch, der sagt einfach schon ganz viel. Es ist die wunderbare Geschichte unserer Erde. Also es ist nicht nur die interessante, die wissenschaftliche Geschichte, sondern die wunderbare. Die Erdgeschichte wird als Wunder begriffen, das heißt zum Staunen. Und wir staunen in diesem Buch unglaublich viel. Und sie wird übrigens auch ganz wunderbar, also künstlerisch wunderbar, technisch wunderbar dargestellt.
Ja, das Buch ist ja ein großes Querformat mit Klappen und Pergamentpapierseiten. Meist ziehen sich die Bilder über die Doppelseiten. Das ist schon eine sehr besondere Illustrationskunst.
Ja, und zwar muss man eines vielleicht vorerst sagen. Das Wichtigste ist, dass sich die Künstlerin hier orientiert hat an der Illustrationskunst von Reisebüchern, von anatomischen Büchern oder auch Stichen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und wir sehen das alles so vor uns, wie da präzise kleine Dinge wie große Dinge gestrichelt, fein skizziert werden oder wie zum Beispiel schraffiert wird, wie pointiert wird. Also sie ahmt ein wenig diese alten Techniken nach und das gibt dem Ganzen einen sehr, ja, einen schönen, kreativen, aber auch wirklich einen sehr authentischen Charakter. Und da gibt es dann eben kleine Zeichnungen, die nur schwarz-weiß sind, da gibt es bunte. Und das Allertollste sind natürlich diese großen, Sie sagten, es ist ein Breitformat, diese großen, fast 60 cm breiten Doppelseiten, auf denen ein ganzes Panorama von Wasserwelten, Waldwelten, Wüstenwelten oder dann später natürlich auch Pflanzen- und Tierwelten da, man kann fast sagen, hingezaubert wird.
Ja, und beeindruckende Lavaströme in knalligstem Rot. Also es ist wirklich eine unglaubliche Kraft, die auch aus diesen Seiten hervorspringt, kann man fast sagen, oder?
Ja, erstens das und dann, man erfährt ja auch noch eine ganze Menge Neues, wenn man also nur kurz nochmal auf den Inhalt kommt. Also ich finde übrigens auch, es ist auf keinen Fall nur ein Buch für Kinder und Jugendliche, sondern unbedingt auch für Erwachsene, weil zum einen mal unglaublich viel Neues erfährt und zum Zweiten eben auch ganz viele Fragen aufwirft, mit denen man sich dann ja auch weiter beschäftigen kann. Ein ganz tolles Bild übrigens noch, das ist doch dieser riesige Mond. Was ich nicht wusste, damals war der Mond der Erde viel, viel, viel näher und der sieht aus wie am Himmel, also sowas von beeindruckend, dass man denkt, boah, so war es mal hier unten auf der Erde. Es ist nicht zu fassen.
Wie Sie sagen, es ist tatsächlich ein Buch eigentlich für die ganze Familie und durchaus sehr anspruchsvoll. Und sie macht da auch nichts kleiner. Sie benutzt genau dieses Vokabular und all die Worte, die man aber alle im Kontext sehr gut verstehen und nachvollziehen kann. Aina Bestar, wie alles begann, die wunderbare Geschichte unserer Erde, aus dem Katalanischen von Ursula Bachhausen, Gerstenberg Verlag, 80 Seiten, ab 8. Im zweiten Buch, einem Bilderbuch, geht es um das Ende, konkret um den Tod, über den ja niemand, steht er im Raum, sprechen möchte. Und hier in diesem Buch, da steht er im Raum, denn Oma liegt im Krankenhaus. Micha Friemel, Schweizer Autorin, die in Biel am Literaturinstitut studiert hat, und Jackie Gleich, die ebenfalls in der Schweiz lebt und schon weit über 80 Bücher bebildert hat, haben diese Geschichte in Szene gesetzt. Oma Erbse. Silvia Schwab, ein ernstes Thema, aber kein trauriges Buch.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist ja die ganz, ganz große Kunst, die Gott sei Dank ja viele Bilderbücher besitzen, die sich mit diesem traurigen Thema Tod beschäftigen. Also ein Buch, das vom Text her eher sachlich zurückhaltend ernst ist, aber von den Bildern so Jackie gleichmäßig verrückt, schräg, lebendig, nicht sehr bunt, da in den Farben eher etwas zart und zurückhaltend und vor allem unglaublich komisch immer wieder. Also da sind auch nicht hübsche Kinder, sondern das sind einfach freche, kleine, lustige Gesichter. Ich bin begeistert einfach von dem Schwung der Lebendigkeit und ja der Witz der Bilder.
Jetzt haben Sie gesagt, es ist im Text eher ernst, aber im Grunde genommen ist es im Text auch sehr heiter. Denn dieses kleine Mädchen, die merkt, dass es der ganzen Familie nicht richtig gut geht, weil die Oma tatsächlich sehr krank ist, spricht irgendwann mit der Oma immer wieder darüber und sie hilft der Mutter im Garten beim Kompostieren und erlebt ja da, dass alles, was mal gelebt hat, auch zur Erde wird. Und dann stellt sie sich vor, das ist schon sehr lustig auch, dass auch die Oma zur Erde wird und aus dieser Erde ja vielleicht Erbsen oder Möhren wachsen könnten.
Ja, wenn ich sage, der Text ist ernst, ich meinte eher, der Text bleibt sehr sachlich, das ist sehr angenehm. Kein bisschen pathetisch, kein bisschen sensibel. Und diese Idee, wir erfahren, dieses Kind ist viel stärker und viel fantasievoller, als die Mutter und die Oma sich das vorstellen. Dieses Kind kann mit dem Sterben der Großmutter schon ganz gut umgehen, indem es sich vorstellt, wie diese Großmutter dann kompostiert und zu Erbsen wird. Und das ist für das Kind ein großer Trost. Und es ist übrigens auch ein großer Trost für die sterbende Großmutter.
Ein starkes Mädchen in Oma Erbse von Micha Friemel und Jackie Gleich, Hansa Verlag, 28 Seiten ab 4. Bloß nicht Letzter sein, lieber Erst oder Erster sein, schon immer ein Wettbewerb unter Kindern, der sich in Spielen und zuweilen später auch im Erwachsenenleben fortsetzt. Wer als Erster, heißt das schmale Bildergedichtbuch des österreichischen Lyrikers Michael Hammerschmidt, Autor, Übersetzer, Dozent in Wien und Preisträger des 2. Josef-Guggenmos-Preises im Jahr 2018. Die doppelseitigen, detailreichen Bilder schuf Maria José de Tejera, geboren in Buenos Aires. Es ist übrigens ihr erstes Kinderbuch auf dem deutschen Markt. Silvia Schwab, es sind 12 Gedichte, die jeweils auf eine Doppelseite gesetzt sind, aber sie handeln ja nicht alle vom Wettlauf oder Wettbewerb oder vom Gewinnen, sondern eben auch von Seifenblasen oder gelben Keksen.
Ja, oder von einer Reise im Zug oder von einer Friedensbrücke. Also diese Gedichte sprechen sehr viele Themen an und sie sind übrigens auch, finde ich, sehr unterschiedlich in der Machart. Also manche sind zum Beispiel gereimt und relativ kindlich, was wir so unter Kindergedichten verstehen. Und andere sind nicht gereimt, die leben eher aus dem Rhythmus heraus, aus der Sprache, aus dem Schwung des Textes. Die sind aber zum Teil auch ziemlich schwierig. Und ich muss sagen, manche habe ich 2-3 Mal gelesen, wie ich auch ein Gedicht, ein modernes Gedicht für Erwachsene mehrmals lesen muss, um wirklich dahinter zu kommen. Wobei hilfreich dann immer die Bilder sind, die dann manchmal aufschlüsseln. Und das ist ja, sagen wir mal, auch das Charakteristikum von guten Illustrationen, die nochmal diesen Texten dann sozusagen eine zusätzliche Note geben.
Ja, De Tejera arbeitet mit angenehm bunter Farbpalette, finde ich. Sie benutzt verschiedene Materialien, Aquarell, Stifte, also Buntstifte und Zeichenstifte, Acrylfarben. Wie kann man die Illustration so ein wenig beschreiben?
Ja, ich finde, die leben sehr aus dem Kontrast. Und zwar auf der einen Seite aus dem Kontrast der wirklich leuchtenden, aber nicht jetzt so plakativen Farben, also Rot-Grau oder dieses Blau-Gelb. Das sind sehr angenehme Farbkontraste. Und sie leben eben auch sehr aus dem Kontrast der Techniken, sind auf der einen Seite sehr flächig und dann wieder mit Stiften, auch mit Kohle oder Kreide, ganz witzige, kleine, detaillierte Zeichnungen da reingesetzt. Das zeigt sich schon auf dem Umschlagbild. Die haben was Surreales, aber vor allem auch etwas äußerst Schwungvolles und Kontrastreiches.
Wir hören jetzt eine Kostprobe der Gedichte von Michael Hammerschmidt, und zwar das Gedicht Von unten nach oben Gedicht. Egal, wann wir dich messen, du wächst. Der Türstock ist ein Stock, kein Ast. Der Striche sammelt ohne Rast. Und tust du nichts, dann tust du was. Und schläfst du tief, dann tust du das. Und könnte man's, nur sehen, wie tust du das? Du wächst, du wächst, du wächst. Von unten nach oben zu lesen. Sie haben es gesagt, ein bunter, ein komplexer Gedichtreigen, ein Spiel mit Sprache, mit Formen und eine Bilderwelt, in der man sich verlieren kann. Wer als Erster? Von Michael Hammerschmidt und Maria José de Tejera, Jungbrunnen Verlag, 24 Seiten, und der Verlag sagt ab 4. Für kleine Kinder ist vieles gigantisch groß, aber auch für Jugendliche können sich Situationen zu gigantischen Problemen entwickeln. Zum Beispiel, wenn der Austauschschüler Charlie kein Junge, sondern ein gigantisch cooles Mädchen ist und wenn man dann selber schüchtern ist und auch noch einen Widersacher in der Schule hat, der Charlie ebenfalls gigantisch cool findet, und schon sind die Probleme größer als erwartet. Die kanadische Schriftstellerin Susie Nielsen zeigt, dass man sich aber mit Hilfe guter Freunde auch verändern kann, wenn man will. Die gigantischen Dinge des Lebens. Was ist das Hauptthema und wie ist es geschrieben, Silvia Schwab?
Also das Hauptthema ist schon, wie Sie angedeutet haben, da ist ein Außenseiter, einer, der sich selber nicht stark fühlt, der nicht viel Selbstachtung, Selbstvertrauen hat und der auf ein gigantisch tolles Mädchen stößt, der aber eben auch ein paar gigantisch tolle Freunde hat. Und wie dieser Junge jetzt mit Hilfe der Freunde, aber auch indem er beginnt, seine Schwächen und seine Stärken zu erkennen, wie der langsam, ja, man kann fast sagen, zu sich selber kommt und Selbstbewusstsein erwirbt und mit den vielen gigantischen Dingen des Lebens dann eben klarkommt. Und erzählt ist das sehr witzig, sehr selbstironisch. Dieser Junge erzählt die Geschichte selber und der ist auf der einen Seite reflektiert, analytisch, der beobachtet sich selbst, der beobachtet die anderen, aber dann mit einer solchen Ironie und Liebenswürdigkeit und Originalität, dass es einfach ein Leseschmaus ist.
Der Verlag wirbt mit dem Begriff Selbstoptimierung. Das scheint mir nicht so der richtige Begriff dafür zu sein.
Oder? Ja gut, der wird auch mal im Roman benutzt, weil die Jungs, die Freunde einfach sagen, du musst dich jetzt mal selber optimieren. Mhm. Es geht um eine Runderneuerung der Persönlichkeit. Und das ist natürlich alles nicht ernsthaft gemeint wie in einem Ratgeber, sondern es ist einfach witzig gemeint, einfach unterstützend für jemanden und auch jeden Leser, der eben nicht so dieses Selbstvertrauen hat und dann auch begreifen kann, man kann sich auch ein Stückchen selbst am Schopf aus dem Sumpf herausziehen.
Das Fazit für mich war, sei du selbst.
Ja, und vor allem auch, beginne dich selber zu finden. Erkenne, was du doch für Stärken hast, wenn andere immer nur deine Schwächen sehen.
Die gigantischen Dinge des Lebens von Susie Nielsen aus dem kanadischen Englisch von Anja Herre, Verlag Urachhaus, 284 Seiten, ab 11. Sich ändern, sich anpassen, sich womöglich dabei noch verbiegen, das liegt Maserati, dem Mädchen in Schallplattensommer, gar nicht. Alina Bronski, erfolgreiche Schriftstellerin, sowohl in der Belletristik als auch in der Jugendliteratur, hat ihre Geschichte, eine Dreiecksgeschichte, auf dem Land angesiedelt. Anfangs erscheint einem alles mysteriös. Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen zu Maserati, die mit ihrer Großmutter eine Art kleines Imbissrestaurant betreibt, und den beiden Jungen, die mit ihrer Familie ins Dorf ziehen, aber keine Brüder sind. Silvia Schwab, lösen Sie doch ein paar dieser Rätsel aus Schallplattensommer.
Ja, das eine Rätsel ist, was steckt eigentlich hinter dieser Schallplatte, die einer dieser Jungen mitbringt und auf der scheinbar oder anscheinend Maserati abgebildet ist. Irgendwann stellt sich das dann heraus, dass das ihre Mutter ist, die da drauf ist, die eine Horrormutter ist, wie irgendwo mal angedeutet wird, die mal Musik gemacht hat mit einer Band, aber die völlig unter die Räder gekommen ist, Drogen genommen hat, die beiden Kinder dann verlassen hat und Maserati deswegen eben bei der Großmutter lebt. Der Bruder wurde zur Adoption freigegeben. Das wäre das eine Geheimnis. Die Jungs haben viele Geheimnisse und ich finde, eigentlich gibt es ein paar zu viele Geheimnisse in diesem Buch. Der eine hat ein Trauma, weil er einen Freund verloren hat und aber alle diese Geheimnisse lösen sich auf und letztendlich geht es darum, wie findet eine junge Frau dann doch durch in diesem ganzen Knäuel von Lebensproblemen, die da um sie herum sind oder auch in ihr sind, wie findet die dann ihren Weg auch heraus aus all dem?
Nun ist Alina Bronski bekannt für ihren sehr charmanten Humor. Ich habe das immer sehr gerne gelesen, was sie geschrieben hat. Der Humor ist aber hier doch sehr zurückgenommen in diesem Buch.
Das finde ich nicht unbedingt. Also das ist pfiffig geschrieben, das ist sehr versiert geschrieben. Also man merkt einfach, da hat eine Autorin etwas in Szene gesetzt, was sie wirklich handwerklich sehr perfekt beherrscht. Der Humor entsteht ja vor allem aus Maseratis Sicht der Dinge, aus ihrer verschmitzten oder manchmal auch sehr klugen, hellen Beobachtungsgabe. Und vieles, finde ich, ist auch einfach frisch formuliert, witzig, witzige Bilder. Also es ist nicht sprühend und zum Lachen komisch, aber es hat doch einen untergründig, ja, finde ich schon, guten Humor.
Also gibt es doch auch Leichtes in dieser Geschichte von Alina Bronski und nicht nur verschlüsselte Hinweise und viele Probleme.
Ja, auf jeden Fall. Alleine mal diese Großmutter ist ja schon auch eine sehr humorvolle Person, beziehungsweise humorvoll ist sie selber nicht, aber eine mit Humor gezeichnete Person.
Ein Typ.
Genau. Ein Typ, dieser russische, sture, alte Frau, die wir aus ganz vielen Büchern von Alina Bronski kennen.
Ja. Schallplattensommer von Alina Bronski erschien bei DTV 190 Seiten ab 14. Ein Thema, das die Pubertät bestimmt und somit auch die Jugendliteratur, ist die Selbstfindung. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, da ging es ja auch in Susie Nielsens Buch um dieses Thema. Der norwegische Lehrer Gulray Sharif hat in seinem Debüt einen beeindruckenden Jugendlichen geschaffen, der erstmal keine Identitätskrise hat. Dabei hätte er die besten Voraussetzungen dafür. Denn Mahmoud lebt zwischen zwei Kulturen in einer Siedlung, wo viele mit migrantischen Wurzeln leben und fühlt sich doch voll und ganz als Osloer. Aber um Mahmoud geht es bald schon gar nicht mehr in dieser Geschichte, sondern um seinen jüngeren Bruder Ali, der sich wie ein Mädchen fühlt. Ey, hör mal, von Gulray Sharif, Silvia Schwab, das ist ein ganz neuer Ton im Jugendroman.
Ja, der ist wirklich unglaublich. Also der ist so schnoddrig, so fetzig, so beißend spöttisch und zwar in jede Richtung zielend, das ist schon sehr besonders. Also sowas habe ich noch nicht gelesen. Da traut sich einer, dieser Junge ist ja ein Ich-Erzähler, der traut sich absolut politisch inkorrekt zu sein. Also der attackiert Rechtsextreme und Arbeitslose auf der einen Seite genauso wie die ja rückständigen Erziehungsmethoden, die konservativen Ansichten seiner Eltern. Also der haut drauf, wo er nur kann und ist auf der anderen Seite, und das ist so rührend, ein sehr empfindsamer, sensibler Junge, der gerade sich ja ganz viel Verständnis hat für den kleinen Bruder, der sich da outet und eben auch kritisch und aber auch mit Verständnis die Reaktion der Eltern sieht.
Das ist ja nicht so eine ganz einfache Situation, weil es durchaus in dieser Familie auch ganz hart hergeht zuweilen. Also da herrscht auch so ein gewisses erzieherisches Gewaltpotenzial.
Ja gut, so ist das wohl. Hier ist aber auch toll, wie dieser ja sehr, sehr strenge Vater irgendwann die Kurve bekommt. Und zwar eigentlich darum, weil seine Frau, die sich immer untergeordnet hat, irgendwann vor Wut explodiert, weil ja ihr ganzes Selbst, ihr eigenes Lebensenttäuschungen plötzlich hochkommen und sie ihrem Mann einfach Paroli bietet.
Aber Sie haben es schon gesagt, das ganz Entscheidende ist wirklich diese Bruderbeziehung, würde ich sagen, oder?
Die Bruderbeziehung steht natürlich im Mittelpunkt. Aber letztendlich ist es das ganze Familiengeflecht, was voneinander ja gar nicht unabhängig ist. Miteinander kommt diese Familie letztendlich durch diese große Krise hindurch.
Und ich denke, das hat man an Ihren Erzählungen auch schon gemerkt. Es ist wirklich auch sehr, sehr humorvoll. Ey, hör mal, ein starker Jugendroman aus Norwegen von Gulray Sharif, der hier zeigt, dass die Familie oder vielleicht sollte man sagen, die liebevolle familiäre Verbundenheit viele Probleme lösen kann. Aus dem Norwegischen von Maike Blatzheim und Sarah Onkels, Arktis Verlag, 208 Seiten, ab 13. Diesen Satz zur Familie würden die Familienmitglieder des nächsten Romans nicht so schnell unterschreiben. Fatma Eidemir, geboren 1986, Autorin und Journalistin aus Berlin, debütierte 2017 erfolgreich mit dem Roman Ellbogen. Jetzt in Chins führt sie uns multiperspektivisch in eine türkische Familie und lässt nacheinander alle Familienmitglieder, zwei Schwestern, zwei Brüder und die Mutter sprechen, aus ihrer Perspektive auf die Familie blicken, die nach dem tragischen plötzlichen Tod des Vaters durch einen Herzinfarkt in Istanbul zusammenkommt. Wie erzählt Eidemir?
Das ist ein sehr, sehr besonderes Buch. Sie erzählt nämlich einerseits hochreflektiert, die einzelnen Familienmitglieder erzählen nicht selbst, es wird aus ihrer Perspektive die jeweils eigene Lebensgeschichte oder die eigene Perspektive auf das Leben wird erzählt. Und das einerseits hochreflektiert, analytisch, klar und auf der anderen Seite mit ganz großer Empathie für jede einzelne dieser Figuren. Also da schwingt immer Distanz und Nähe mit. Das ist sehr ausgewogen und sehr, sehr ausdrucksstark, psychologisch hochinteressant.
Nun heißt dieses Buch Chins, also es geht um Geister. Was hat es denn mit diesen Geistern auf sich?
Ja, das ist auch nochmal eine Besonderheit dieses Buches, denn wir überlegen uns im ersten und letzten Kapitel, wo es nämlich aus der Sicht des Vaters und dann der Mutter erzählt ist, wer erzählt da eigentlich? Denn da werden diese beiden Personen mit Du angeredet. Und irgendwann begreifen wir, hier erzählen die Djinns, die Geister, die ja Lebensgeister, vielleicht Todesgeister. Man kann auch sagen, übertragen, hier erzählt das Schicksal selber oder auch die Kultur, also das große Drumherum, was um diese Familie sich bewegt. Und was als Kunstgriff dann interessant ist, es sind die Djinns, sind die Erzähler. Und es gibt ja diesen Spruch von dem Geist der Erzählung. Also umgekehrt könnte man auch sagen, Erzähler sind überhaupt in den Romanen immer Djinns. Das sind Geister, die von außen auf diese Figuren gucken und ihre Tragik, ihre Schicksale einfach betrachten.
Das ist ein sehr schönes Bild und es geht ja in diesem Buch, wie sich dann immer mehr aufblättert, ums Schweigen, ums Verschweigen. Und nehmen wir dieses Bild und sagen wir, die Djinns lösen auch genau diese Schweigen und viele Geheimnisse am Ende auf, was wir natürlich hier nicht verraten werden, aber das ist schon hochspannend bis zur letzten Seite. Wie einzelne Planeten ohne Verbindung fliegen diese Familienmitglieder auf ihren Umlaufbahnen und doch schwebt über allen, wie sich am Ende eben herausstellt, der eine Geist auch, der alle prägte und lange im Schweigen verschlossen blieb. Ein starkes Buch, Chins, von Fatma Eidemir, Hansa Verlag, 368 Seiten. Da würde ich sagen, ab 15. Was sagen Sie, Frau Schwab?
Ja, also da habe ich mich ein bisschen gewundert eigentlich, dass es überhaupt auf die Liste kommt. Ich finde, es ist so komplex, es ist so vielschichtig und auch so psychologisch subtil, dass ich denke, eigentlich müssten die Leser noch ein bisschen älter sein, zumindest um all das zu genießen, worüber wir jetzt gesprochen haben.
Ja, es gibt ja in der Tat diesen Jungen, der sein Kapitel hat und der natürlich auch um seine Position innerhalb dieser Familie kämpft. Aber das ist wirklich dieses eine Kapitel, ist das einzige Kapitel, was wirklich ein jugendliches Moment auch in sich birgt.
Ja gut, ich meine, man erfährt ja auch von den Eltern die Kindheitsgeschichte. Aber indem Kinder oder Jugendliche Mittelpunkt eines Romans sind, sind es ja noch nicht unbedingt Jugendromane. Ja? Und hier, denke ich, ist es schon eine sehr weise, kluge, auch hochempathischer Blick auf Leben und Schicksale. Jugendliche, denke ich, eher sollten da noch ein bisschen mit warten.
Dann sagen wir vielleicht ab 17. Das waren die besten 7 für den April. Ich danke der Jury und Silvia Schwab fürs Vorbereiten. Ich möchte noch kurz auf 3 Preisträger der beiden höchsten Auszeichnungen im Kinder- und Jugendbuch verweisen, die auf der Internationalen Buchmesse in Bologna verkündet wurden. Den Hans-Christian Andersen Award gewann die großartige französische Schriftstellerin Marie Haute Moret. Sie war auch schon oft auf den besten 7 vertreten. Und die koreanische Bilderbuchkünstlerin Suzy Lee. Den mit 500.000 Euro dotierten Astrid Lindgren Memorial Award gewann die schwedische Illustratorin und Autorin Eva Lindström, von der es bisher nur ein einziges Buch auf dem deutschen Markt gibt. Nächste Woche begrüße ich an dieser Stelle den Schweizer Bilderbuchautor und Spieleentwickler Daniel Fehr. Hier folgt nun Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.